euch aus dem Johannesevangelium, aus dem ersten Kapitel. Am nächsten Tag war Johannes, der Täufer, mit zwei seiner Jünger wieder dort. Als er Jesus vorbeigehen sah, sagte er: Seht das Opferlamm Gottes. Das war jetzt Johannes 1,35. Ich weiß nicht, ob du das aufrufen willst, aber ihr könnt gut zuhören. Als er Jesus vorbeigehen sah, sagte er: Seht das Opferlamm Gottes. Die zwei Jünger hörten das und gingen Jesus nach. Jesus drehte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Da fragte er: Was sucht ihr? Rabbi, wo wohnst du? Entgegneten sie. Rabbi heißt ja Lehrer. Kommt mit, erwiderte er, dann werdet ihr es sehen. So kamen sie mit. Das war nachmittags gegen 4. Sie sahen, wo er sich aufhielt und blieben am Tag über dort. Einer von den beiden, die Jesus gefolgt waren, weil sie das Zeugnis von Johannes gehört hatten, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Der fand gleich darauf seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Dann brachte er ihn zu Jesus. Jesus sah ihn an und sagte: Du bist Simon ben Johannes. Man wird dich einmal Kephas nennen. Das bedeutet Fels, auf Griechisch Petrus. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, traf er Philippus und sagte zu ihm: Komm und folge mir. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus der Stadt Bethsaida. Danach traf Philippus Nathanael und sagte zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz schreibt, den auch die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus von Nazareth, der Sohn Josefs. Nazareth? Kann von da etwas Gutes kommen? Fragte Nathanael. Philippus erwiderte nur: Komm und sieh selbst. Es geht ums Sehen heute, ihr Lieben. Der Spruch, der Wochenspruch des Sonntags heißt: Lebt als Kinder des Lichts. Der erste Teil des Wochenspruchs, aber auf den kommt es mir jetzt an. Als Kinder des Lichts leben. Und sehen kann man nur etwas, wenn man Licht hat. Das merkt ihr manchmal nachts, wenn ihr aufstehen müsst oder irgendwie etwas unruhig euch vorkommt, dann macht man Licht an, damit man etwas sieht, was los ist. Es geht ums Sehen heute und in dem, was wir gerade gehört haben, geht es auch ums Sehen. Komm und sieh, sagt einer zum anderen. Ich habe ein Bild mitgebracht bzw. raussuchen lassen und das wird uns jetzt gezeigt. Vielleicht kennt ihr das ja. Es ist ja eigentlich unübersehbar in unserer Gegend und wer hier unterwegs ist, der sieht es schon von Weitem. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn man irgendwo aus dem Urlaub kommt oder so und sieht die Blöcke des Kraftwerks Lippendorf, dann merkt man, ich bin wieder zu Hause. Dieses Kraftwerk hier in Lippendorf hat noch einen größeren Bruder in Boxberg bei Weißwasser in der Oberlausitz, wo wir viele Jahre gewohnt haben. Wenn wir also unterwegs waren, dann sahen wir das Bild des großen Bruders von Lippendorf, nämlich das Kraftwerk Boxberg, was eins der letzten ist, was dann einmal abgeschaltet werden wird in den kommenden 30er Jahren. Aber warum erzähle ich das? Könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, wenn man da oben drauf steht und runterschaut auf die Welt ringsherum? Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal die Gelegenheit dazu hatte, da mit dem Fahrstuhl, da fährt nämlich ein Fahrstuhl drinnen hoch, mehrere sogar, da hochzufahren und von oben über das Land zu schauen. Ich hatte in Boxberg die Gelegenheit dazu, die Oberlausitz weit zu überblicken. Und warum? Weil jemand zu mir gesagt hat, komm und sieh, komm mit, ich zeig dir das. Das war ein Reporter von der Zeitung, mit dem ich aus verschiedenen Gründen ein bisschen Kontakt hatte, der zu unserer Gemeinde gehörte und der gesagt hat zu mir, ich zeig dir das mal. Komm und sieh. Und dann bin ich mit einem der Fahrstühle da hinaufgefahren und konnte über das Land gucken. Also das war schon eine erhebende Sache, das könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Dieser Aufforderung, komm und sieh, begegnen wir im Johannesevangelium dreimal. Da sehen wir zuerst Johannes den Täufer, den Wegbereiter Jesu, der den Auftrag hatte, das Kommen Jesu anzukündigen und die Menschen darauf vorzubereiten. Johannes hat seinen Dienst nicht nur hingebungsvoll erfüllt, sondern er war auch selbst von dem, was er verkündigte, zutiefst ergriffen. So sehen wir ihn am folgenden Tag, wie es hier heißt, dastehen und auf Jesus hinweisen, siehe, das ist das Lamm Gottes. Im Hinblick auf Jesus, das Betrachten seiner Person, ist das Herz von Johannes so erfüllt, dass der Mund überläuft. Wir kennen ja das Sprichwort, nicht? Wenn das Herz voll ist, läuft der Mund über. Stammt natürlich auch aus der Bibel. Also im Hinblicken auf Jesus läuft sein Mund über. Er kann nicht anders als zu sagen, das ist er, das ist Gottes Lamm. Da waren ja die Zuhörer da, seine Jünger, die hörten ihn reden und sahen sein Ergriffensein. Und als sie es sahen, wollten auch sie teilhaben an diesem Ergriffensein, an diesem, was ihn bewegte, an diesem Mann. Und damit war der Wunsch ihres Herzens doch beschrieben, diesen Jesus näher kennenzulernen. Was machen sie? Sie folgten ihm nach. Sie verlassen also Johannes und folgen Jesus jetzt nach. Was können wir daraus lernen? Wir dürfen uns sicher sein, wenn in unserem Leben sichtbar wird, welche Bedeutung, welchen Wert die Person Jesu hat, dann kann das nicht ohne Auswirkungen bleiben. Dabei ist die Natürlichkeit unseres Zeugnisses wichtiger als gute Formulierungen und gut gesetzte Worte. Die Frage, ob wir das ausstrahlen, ob wir das leben können, dass Jesus der Herr in unserem Leben ist, dass wir uns ihm hingegeben und anvertraut haben, darum geht es eigentlich. Und dazu will ich heute einfach neu ermutigen, dass wir ungekünstelt das leben, was der Herr in uns legt, was in uns ist, was aufrichtig Nachfolge bedeuten kann. Was passiert nun, als sie dem Herrn folgen? Zuerst stellt Jesus ihnen eine Frage. Jesus wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Wenn wir zu Jesus, unserem Herrn, kommen, müssen wir gewissermaßen mit dieser Frage rechnen, die wir jetzt einmal auf uns wirken lassen wollen. Was suchen wir bei ihm? Was suchen wir? Was sucht ihr bei Jesus? was immer es sein mag. Ihr Lieben, wenn es etwas anderes ist als er selbst, als die Person, als den Gott uns geschickt hat, als Person Gottes selbst, wenn immer wir etwas von seiner Art, von seiner Hilfe, von seiner Heilung, was immer es suchen, aber nicht ihn selbst als Person, dann ist es zu wenig. Und wir werden über kurz oder lang auf unserem Nachfolgeweg Schwierigkeiten haben, vielleicht sogar Schiffbruch erleiden. Der Prophet Jesaja sagt einmal, das war keine glänzende Erscheinung. Das war niemand, dem man nachlaufen müsste. Wisst ihr, ich habe vielleicht schon manchmal erzählt, die Mutter Teresa Dresdens, die Sabine Ball, wer von ihr vielleicht gelesen hat oder sie sogar erlebt hat, die war einmal im Kaufhaus in Dresden, stand da an der Treppe und eine Frau ging auf sie zu und sagte, was haben Sie? Was ist das? Sie strahlen so etwas aus. Sie machen so einen wunderbaren Eindruck auf andere. Was suchen wir an Jesus? Seine Kraft, seine Ausstrahlung, seine Heilung, sein Trost. Das alles ist ja richtig, aber es geht daran vorbei, wenn wir nicht ihn selber suchen. Ihn, Jesus selbst. Die zwei Jünger geben doch eine schöne Antwort. Lehrer, wo hältst du dich auf? Sie suchten nicht etwas, sondern ihn. Sie wollten wissen, wo er zu Hause ist, wo er zu finden ist, seine Person, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Auch wir haben doch immer wieder diese Frage, diesen Wunsch in unserem Herzen. Jesus, wo bist du gerade? Jesus, wo hältst du dich auf? Wo finde ich dich? Das war die Frage Luthers in der Klosterzelle, um die er gerungen hat. Wo ist er? Wo ist Gott? Das war das Suchen der Karmeliterin, die später heilig gesprochen wurde, diese Klosterfrau, die der Welt ihre Erfahrungen von der dunklen Nacht der Seele mitgeteilt hat. Teresa von Avila. Eine ihrer weisen Aussagen lautet, wie selten sind doch Menschen, die das, was sie tun, ganz tun. Und sie lebte dies auch in der, wie sie es nannte, langen, dunklen Nacht der Seele. In dieser fragte sie immer und immer wieder, Herr, wo bist du zu finden? Und sie motivierte ihre Schwestern jeden Tag, der Weg mit dem Herrn ist ein Weg, der ganz persönlich gelebt und erfahren werden muss. Eine rein theoretische Erörterung von Glaubensfragen, wie das sein kann und wie Jesus für uns Wirklichkeit werden kann, hilft uns nicht weiter. Komm und sieh. Ein Jünger ruft in die Nachfolge. Andreas, einer der zwei Jünger, die zum Herrn gekommen waren, kann seine Erfahrung nicht für sich behalten. Er bringt seinen Bruder Simon zum Herrn. Ähnlich ergeht es Philippus, dem Mann, den Jesus mit den Worten Folge mir nach, in seinen Dienst gerufen hatte. Er kommt zu seinem Freund Nathanael und sagt zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben hat und von den Propheten, die sprachen, es ist Jesus, der Sohn Josefs von Nazareth. Wir hören daraus, dass diese Jünger die Propheten kannten. Das heißt, dass das vorausgesagt war, das, was die Schriften, was die Bibel sagte, das wussten sie, das kannten sie. Das war ihnen geläufig. Vermutlich haben die beiden gottesfürchtigen Juden schon oft öfter miteinander über den, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben, geredet. Doch nun hat Philippus ihn persönlich kennengelernt, jenen Jesus von Nazareth, den Sohn Josefs. Doch Nathanael ist nicht so schnell bereit, ein solches bahnbrechendes Ereignis hier und jetzt für möglich zu halten. Er hat noch Bedenken, noch Fragen, und das ist ja auch gut und nicht verkehrt. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Die Reaktion des Philippus hierauf ist bemerkenswert. Er geht sachlich überhaupt nicht ein auf Nazareth und ob das gut oder nicht gut sein kann. Vielleicht kann er so manche fruchtlose Diskussion einfach aus dem Weg räumen. Und ihr Lieben, auch da können wir von Philippus etwas lernen. Ich kenne das bei mir. Ich will jemand von der Richtigkeit des Glaubens überzeugen. Von der klaren Beweislage. Von den vielen Prominenten, die es ebenso sehen, von den Sportlern, die Jesus kennen und davon reden und sich in der Öffentlichkeit ja auch bekreuzigen oder auf die Knie fallen, wie wir es gerade bei der EM öfter genug gesehen haben. Ich kann versuchen, von dem Segen, den ich selber erfahren habe, zu reden und mit guten Argumenten, wie ich meine, überzeugen wollen. Kennt ihr das? Kennt ihr das, dass wir den anderen sagen wollen, wie es doch richtig ist, sie müssten es doch begreifen können? Stattdessen sagt Philippus genau das, was auch Jesus den Zweien gesagt hatte. Komm und sieh. Kommt und seht. Wenn und weil ich auch nicht alle deine Fragen beantworten kann, Nathanael, so will ich dich doch ermuntern, dieser Person Jesus selbst zu begegnen. Er kann dir deine Zweifel nehmen. Philippus war in den Augen seines Freundes so vertrauens- und glaubwürdig, dass Nathanael auf diese einfache Aufforderung hin seine Bedenken, seine kritischen Bedenken hinter sich lässt und auf Jesus zugeht, um ihm zu begegnen. Und die Begegnung endet mit dem Bekenntnis von Nathanael: Du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. So einfach. Wahnsinn, wie einfach. Sollte uns dies nicht auch Mut machen? Ganz bestimmt wissen wir auf die echten oder vorgeschobenen Einwände und Bedenken unserer Mitmenschen nicht immer eine Antwort. Trotzdem oder gerade deswegen dürfen und sollen wir ihnen zurufen: Komm und sieh, lerne meinen Herrn und Heiland kennen. Da kannst du ihn selber begegnen, ihm selber begegnen. Wenn das Zeugnis unseres Lebens, ihr Lieben, wenn unser Alltag dieser Aufforderung Glaubwürdigkeit verleihen und wir sie mit unseren Gebeten begleiten, kann unser Herr auch heute dieses einfache Zeugnis, was wir geben und sagen, segnen, sodass Menschen ebenfalls zu der Überzeugung kommen: Er ist der Sohn Gottes, er ist der Heiland der Welt, er ist der, den ich brauche. Wie dieses Zeugnis bei uns hier und heute aussehen kann, noch kurz am Schluss. Schauen wir nur noch mal zum dritten Komm und sieh bei Johannes. Wie wir sahen, ging es in den beiden ersten Stellen darum, dass Menschen zu Jesus gerufen werden. In der dritten Stelle, in Johannes 11, ist es anders. In dem Haus der Seinen in Bethanien war Not eingekehrt. Der Freund Jesu, Lazarus, war schwer krank. Die Schwestern lassen Jesus ausrichten: Herr, siehe, den du lieb hast, ist krank. Doch die Not wird noch größer und Lazarus stirbt. Schließlich erscheint der Herr und fragt angesichts des offenen Schmerzes der Schwestern: Wo habt ihr ihn hingelegt? Darauf antworten die Schwestern: Herr, komm und sieh. Komm und sieh es. Auch hier sehen wir, wie Maria und Martha genau das Richtige tun. Sie rufen nach Jesus, nach ihm selbst. Herr, komm und sieh. Sie erklären nicht, was geschehen ist. Sie sagen, komm und sieh. Mir sagt, dass wir dürfen und sollen Jesus sozusagen in unsere Umstände hineinrufen. So können wir seine Nähe, seine Gemeinschaft, seine Liebe empfinden. Ganz bestimmt werden wir auf die echten und vorgeschobenen Einwände nicht immer Antworten bringen, sondern wir werden sagen, dürfen, komm und sieh. Ihr Lieben, wisst ihr, was ich mir wünsche? Zuerst für mich selber wünsche. Ich möchte ein Philippus sein. Einer, der andere mitzunehmen versteht. Ja, auch später führte Philippus Menschen zu Jesus, die ihn sehen bzw. kennenlernen sollten, wie uns das Johannesevangelium weiterberichtet. Und später lesen wir in der Apostelgeschichte im 9. Kapitel, wie der Heilige Geist diesen Philippus auf die Straße nach Gaza schickt, wo er einem Minister aus Äthiopien begegnet und eben diesen zu Jesus führt und ihn tauft. Auch wir dürfen heute Menschen mit einem einfachen Zeugnis über unseren Herrn zurufen, komm und sieh. Und wenn die Umstände im Leben des Gläubigen notvoll werden, dürfen wir unseren liebenden Herrn in diese Situation mit hineinbringen. Herr, komm und sieh. Ich möchte ein Philippus sein und frage mich ganz oft, wie das geht. Das heißt, wie und wo ich die Menschen finde, die auch denken, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und die bereit sind, darüber nachzudenken und zu reden. Welche Leute kann ich mitnehmen? Dahin, wo er sich aufhält. In seiner Gemeinde hält er sich auf. Wir haben dafür gebetet und wir haben es am Anfang klar gemacht, dass er hier ist, in seiner Gemeinde, in unserer Gemeinde, in dem Gottesdienst oder vielleicht auch in andere Veranstaltungen und Events, die die Gemeinde anbietet, die vielleicht für Menschen, die ihn noch nicht kennen, niedrigschwelliger sind. Vielleicht auch das, was hier an sozialer Arbeit im Pavillon geschieht, wenn hier täglich Menschen eingeladen werden, die ja, Hilfe suchen und Hilfe brauchen? Darf ich euch diese Frage mitgeben? Für heute, welche Leute kann ich mitnehmen, wo er sich aufhält? Wo gibt es Veranstaltungen, Filme, Lesungen, Konzerte, die geeignet sind zu sagen, komm und sieh? Ich möchte gern so ein Philippus sein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in diesem Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.